Auf der einen Seite ist es fast unmöglich, ein Fazit zu ziehen, sagt wer? Bundestrainer Christian Wück himself. Zu den beiden Spielen gegen Schottland, denn die beiden Hälften oder die vier Hälften, die waren schon sehr unterschiedlich zueinander. Und auf der anderen Seite gibt er uns Journalistinnen und Journalisten mit, seien Sie nicht zu kritisch. Tja, wie soll da eine Besprechung möglich sein? Wir wollen es herausfinden, jetzt gleich mit Anna Dreher, Jana Lange und Noah Platschko hier im Rasenfunk. Bevor wir loslegen, aber noch der ganz kurze Hinweis. Unsere Kontoverbindung hat sich geändert. Das heißt, ihr müsst bitte alle eure Daueraufträge ändern. Es gibt dazu bald auch eine eigene Sendung im Tribünengespräch-Feed und alle Infos kriegt ihr natürlich in den Shownotes. Jetzt aber geht's los.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Es fährt jeder zur EM und möchte Europameister werden. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Mannschaften, die wirklich davon überzeugt sind. Und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe ist es jetzt in diesem Dreivierteljahr, die Mannschaft so hinzubekommen, dass sie selbst davon überzeugt ist, es schaffen zu können. Ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied, ob man nur drüber redet oder ob man selbst davon überzeugt ist.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich gründe hiermit und führe ein das Überzeugungsmeter, O-Meter, bei meinen Gästen. Also wenn es um Überzeugung geht hinsichtlich der EM, dann muss ich die jetzt, glaube ich, regelmäßig abfragen. Denn die Spiele werden immer weniger und die Frage ist, ob die Überzeugung fester wird. Machen wir mal eine Skala von 0, wenig Überzeugung, bis hin zu 10, vollste Überzeugung vom deutschen Frauennationalteam. Anna, schön, dass du da bist. Du darfst mal loslegen. Wohin schlägt bei dir die Nadel?
Ja, ich habe das Gefühl, jetzt werde ich bestraft für eine Frage, die ich dem Bundestrainer gestellt habe, wo ich ihn genau danach, nämlich, also nicht nach der Überzeugung, aber wo ich gefragt habe, auf welcher Skala er gerade sein eigenes Team einordnen würde. Und die 10 habe ich, glaube ich, damit verbunden, dass die DFB-Frauen den Weltmeister Spanien mit 2-0 oder sowas easy schlagen würden und die 0 quasi, man geht komplett unter. Mit der Frage habe ich nicht gerechnet, jetzt bin ich ein bisschen überrumpelt, weil nämlich genau der Grund darin liegt, wie du diese Sendung eingeleitet hast mit diesen sehr unterschiedlichen Darbietungen. Und ich habe ehrlicherweise bei der ersten Halbzeit im Nations League Rückspiel gegen Schottland, dachte ich mir, meine Güte, das wird furchtbar bei der EM. Und dann war diese zweite Halbzeit, da dachte ich so, naja, vielleicht kommen sie ja ins Viertel, ins Halbfinale, man weiß es nicht. Also, bin ich jetzt mehr Kritikerin oder bin ich mehr Optimistin und zuversichtlich? Ich sage, eine 6 gebe ich auf einer Skala 10.
Sehr schön. Jana Lange, schön, dass du hier bist, Jana. Was ist deine Punktzahl?
Ich war auch nicht vorbereitet auf die Frage. Hat er jetzt Gott sei Dank ein bisschen Vorsprung dadurch, dass Anna ihre Ausführungen zuerst hatte? Ich, ganz ehrlich, ich war vorher eine 5. Ich bin wahrscheinlich immer noch eine 5, würde ich so ungefähr sagen. Also es bleibt irgendwie dabei, dass man tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten hat zu greifen, wo steht die Nationalmannschaft. Hängt natürlich auch irgendwie mit dem Kontext zusammen, also sich ständig veränderndes Personal, das zur Verfügung steht oder halt nicht zur Verfügung steht. Von daher würde ich dem Bundestrainer Christian Wück da recht geben. Schwierig mit einem Fazit gerade, aber wir versuchen es wohl trotzdem.
Mhm. Und Noah Platschko wird uns jetzt auch gleich, er wird es uns sehr einfach machen, ein Fazit zu ziehen, das weiß ich einfach. Noah, welche Punktzahl kriegt das Team von dir?
Ja, also qua meines Lieblingsvereins bin ich natürlich immer etwas pessimistisch unterwegs und ich gebe nur eine 4.
Warum bist du dann, weil du die kritischen Halbzeiten dann so wichtig nimmst oder kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ich kann es gerne ein bisschen ausführen, ja. Ja, ich nehme diese verkorksten Anfangsphasen, die es eigentlich gefühlt immer gibt, und nicht nur Anfangsphasen, sondern ja oft auch erste Halbzeiten, die nehme ich schon so ein bisschen als Indikator, wie kommt ein Team in so ein Spiel. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich was jetzt meine persönliche Berichterstattung angeht, noch irgendwie sehr viel gedanklich an die Weltmeisterschaft in Australien zurückdenke, aber ich habe den Faktor Druck bei einem Turnier einfach sehr präsent bei mir im Kopf. Und ich kann mir eben sehr gut vorstellen, dass wenn es einer Mannschaft nicht gelingt, gut und überzeugend ins Spiel zu starten und es dann eben so stottert, wie es zuletzt oft der Fall war, dass wenn dann in der zweiten Halbzeit gegen einen noch besseren Gegner als Deutschland jetzt zuletzt hatte mit Schottland, dass dann eben eine gewisse Nervosität reinkommt, vor allem bei einer Mannschaft, die sich noch in einem Umbruch befindet und die auch noch jung ist, so dass ich mir vorstellen kann, dass das ja möglicherweise nicht ein besonders erfolgreiches Turnier wird. Aber ich kann auch falsch liegen. Obacht.
Und das
eigentlich, ich glaube, es war eigentlich mehr so ein Psychotest. Max wollte jetzt rausfinden, wer ist am optimistischsten unter uns. Nee, nur du bist der Realist, offenbar.
Ja, ich finde die Frage schon durchaus interessant, weil, also Christian Wück hat ja recht. Es ist sehr schwierig, auf Grundlage auch dieser Spiele gegen Schottland etwas zu bewerten. Gleichzeitig ist es unser Job und wir können auch nicht unkritisch sein. Das ist halt leider auch der.
Sei nicht zu kritisch, Max. Sorry, dass ich unterbreche. Sei nicht zu kritisch. Ja, wollte genau. Ich nur kurz einmal. Also.
Bitte. Also, weil es ist ja auch richtig, darauf hinzuweisen, dass auch andere Nationen Probleme haben. Ich meine, man kann sich zum Beispiel mal Belgien gegen England nochmal angucken und er hat ja auch selbst auf die Probleme verwiesen, die auch die Niederlande gegen Schottland hatten. Aber das ist eigentlich erstmal für unsere Bewertung egal. Wir sprechen über das deutsche Team und es gibt ja keinen darüberliegenden Trend, der das alles miteinander verbindet, höchstens die Spielbelastung der Spielerin. Und selbst da muss man sagen, war der deutsche Kader so durchmixt, dass man das jetzt eigentlich nicht so wirklich ernsthaft erzählen lassen kann als Argument. Aber es ist halt insofern interessant, dass wir weiter diese Inkonstanz sehen, dass man über 90 Minuten mal ein gutes Fußballspiel macht, weil in manchen Spielen und unter anderem ja im Hinspiel gegen Schottland die Voraussetzungen eigentlich perfekt waren für einen guten Start. Du gehst in der ersten Minute in Führung und in der 21. Minute durch ein Eigentor erhöhst du diese Führung sogar noch. Und selbst das hilft nicht dabei, eben konstant eine Selbstüberzeugung hinzubekommen. Und ich möchte euch aber noch meine Zahl nennen. Danke, dass ihr gefragt habt. Ich bin nämlich auch, also wenn wir 5 als die neutrale Mitte nehmen, bei der war ich vor diesen 2 Spielen gegen Schottland, dann bin ich jetzt auch bei der 6 gelandet, weil ich nämlich finde, und ich glaube, das ist das erste Positive, was man doch mitnehmen kann, du kannst schlecht starten in Spiele, du kannst Probleme haben mit Gegnerinnen. Wir müssen uns auch, glaube ich, daran gewöhnen, dass wir nicht zu sehr immer davon ausgehen, dass Deutschland der Favorit ist. Das ist man auf dem Papier, aber die anderen Nationen sind näher rangekommen. Das haben wir eigentlich gesehen. Das heißt, Probleme werden zum Alltag gehören in den Spielen des Frauennationalteams. Und was dann aber wichtig ist, ist ja, wie du darauf reagierst. Und da hat ja das Team in beiden Spielen gezeigt, dass das möglich ist. Und natürlich ganz extrem jetzt im Rückspiel in Wolfsburg, wo man in der ersten Hälfte, ich glaube, 3-4 Schüsse nach einer halben Stunde hat. Und in der zweiten Hälfte sind es 15-0 Schüsse, allein in der zweiten Hälfte. Und es fallen eben alle 6 Tore in dieser Phase. Und das, finde ich, ist sehr mutmachend, dass man sieht, sie schaffen es dann, Dinge zu verändern. Die Frage, die habe ich allerdings auch schon in der letzten Sendung gestellt und ich habe sie auch schon Christian Wück gestellt, da habe ich die Antwort darauf ja eingespielt in der letzten Sendung. Die Frage ist halt, was muss denn passieren, dass das mal innerhalb von der Hälfte passiert, dass man nicht mehr dafür die Halbzeitpause braucht, um sich quasi neu zu sortieren und sich neue Dinge zu überlegen. Aber dass es klappt, ist ja schon sehr positiv und es klappt ja auch eigentlich fast spielerinnenunabhängig. Also jetzt im Rückspiel ist es dann Selina Cerci und Gio Hoffmann, die da wichtig sind und Sarah Linder, die hier eingewechselt wird. Wir haben es aber auch schon in anderen Konstellationen gesehen. Deswegen bin ich, glaube ich, etwas positiver als ihr. Beziehungsweise als Noah zumindest, ja, der alte Griesgram.
Ich möchte vielleicht noch ergänzend erwähnen, dass als du die Frage gestellt hast, ich gedanklich auch bei einer 5 war, nachdem aber die 6 und die 5 bereits erwähnt wurde, fand ich es als langweilig, etwas zu wählen, was meine
Vorrednerin bereits getan hat. Das ist jetzt ja ganz billig, Noah. Steh zu der 4.
Aber wirklich, ey, wirklich.
Steh zu der 4.
Ich stehe zu der 4, gerne. Wie eine 1.
Das ist, das sage ich den Kindern auch mal, wenn sie Zeugnisse mitbringen. Steh zu der 4, sei einfach ehrlich. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja, aber trotzdem bringt es uns ja dazu, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Jana, wir könnten dieselbe Sendung immer wieder aufnehmen, Das ist, deswegen versuche ich das ja zu durchbrechen mit so innovativen Konzepten, die ich von Anna geklaut habe, eine Skala von 0 bis 10 einzuführen. Also was macht denn das mit deiner Berichterstattung rund um das Team? Und gibt es denn aber auch Dinge, die sich bei dir dann vielleicht trotzdem verändert haben jetzt durch diese beiden Spiele?
Ich fühle mich da auch manchmal so ein bisschen wie am Groundhog Day und gefühlt schreiben wir ja, glaube ich, alle oder berichten alle darüber, dass die Probleme oftmals die gleichen sind, obwohl sich das Personal verändert, obwohl andere Spielerinnen auf dem Platz stehen. Was mich jetzt so an dieser Stelle dieses Entwicklungsprozesses so ein bisschen irritiert hat, waren die Aussagen gestern nach dem Spiel 6-1 gewonnen. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Man macht in 2 Spielen 10-1 Tore und hinterher muss man darum bitten, dass man nicht so kritisch angefasst wird. Das ist ja fast ein bisschen absurd, wenn man rein auf die Zahlen gucken würde, aber dass dann tatsächlich dann doch wieder so viel schlecht gelaufen ist. Mich haben die Aussagen irritiert, dass es da in erster Linie offenbar um Kopfsache geht, aus Sicht der Spielerin so ein bisschen, aber auch aus Sicht des Bundestrainers, und dass er sich selber ankreidet, dass er die Spielerin nicht dazu bekommen hat, zu dieser 100%-Einstellung zu gehen. Wenn es das wirklich ist, was vielleicht das Grundproblem dieses Teams ist, dann frage ich mich, wie das sein kann eigentlich. Also klar, wir sind in der Saisonphase, wo auch im Verein super wichtige Wochen gerade laufen. Da verstehe ich auf menschlicher Ebene, dass man da manchmal gedanklich irgendwie auch vielleicht schon zu weit vorausdenkt. Aber es hat halt irgendwie so ein bisschen was von, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Sprich, ich kann mir ruhig eine schlechte Phase anfangs erlauben, weil dann drehe ich in der zweiten Halbzeit auf und dann passt das schon und dann ist auch keiner hinterher so ganz böse und kritisch. Aber dieser Aspekt Kopfsache, das will mir irgendwie nicht so recht in meinen Kopf, wie genau man gedenkt, das irgendwie zu verändern oder ob das jetzt für immer das Markenzeichen dieses Teams bleibt, dass man sozusagen irgendwie in der Pause, wie du gesagt hast, erst drauf kommt, was man verändern will, was man verändern möchte, ob es dann immer auch personelle Impulse braucht, dass der Bundestrainer frische Kräfte reinbringt. Das kann ja irgendwie eigentlich nicht sein. Von daher, das ist das, was mich dazu führt, dass ich auch bei der 5 geblieben bin. Ich fühle mich da wirklich manchmal so ein bisschen veräppelt, wenn ich vorm Fernseher sitze und quasi immer die gleichen Muster sehe und ist eigentlich egal ist, welche Mannschaft da jetzt spielt. Und dann hast du auch angesprochen, dieser Blitzstart gegen Schottland im Hinspiel in Schottland. Da dachte man ja eigentlich, okay, jetzt haben sie mal nicht den Start verschlafen. Und dann folgte trotzdem so ein schwacher Auftritt, wo man das Gefühl hatte, sie lassen die Zügel schleifen. Und es ist dann so ein bisschen, sieht es von außen aus wie so eine Spirale, dass alle so ein bisschen nachlassen und das dazu führt, dass gar nichts mehr funktioniert. Das ist ja im Prinzip, du kannst ja eigentlich gar nicht, brauchst ja gar nicht groß analysieren. Das ist ja angefangen vom Pressing, das überhaupt nicht greift, hin zur Positionierung. Fehlpassquote wird dann auch unglaublich hoch. Von daher, das ist, für mich ist es tatsächlich immer noch ein Phänomen und macht die Berichterstattung natürlich irgendwo interessant, aber gleichzeitig hat man auch das Gefühl, man weiß gar nicht so genau, wo man es jetzt greifen soll, das Problem. Dann muss man sich halt einzelne Aspekte rauspicken. Was hat einem jetzt vielleicht besonders schlecht gefallen und was sind die Ansätze im Positiven, gerade was so das Casting für den Kader angeht. Und ich glaube, da findet man ja schon durchaus Ansätze, wo man ein bisschen mehr Grip hat, sozusagen.
Ich finde das aber, was du gerade gesagt hast, Jana, auch mit diesem Lerneffekt, vor allem deshalb so faszinierend, weil es ja so klar auch von allen schon angesprochen wurde. Also das ist jetzt ja nicht so, dass wir das beobachten und denken, mein Gott, sondern alle, die daran beteiligt sind, sagen selber schon, das darf uns nicht mehr passieren, wir verpennen die erste Halbzeit, jetzt beim jüngsten Auftritt war es dann Selina Cerci, die davon erzählt hat, dass sie mal eine richtige, ordentliche Ansage gebraucht haben in der Pause, und das wiederholt sich. Und da fragt man sich ja wirklich, wenn das allen so klar ist und wenn das so klar benannt wird, das Problem, wie kann das sein, dass das trotzdem immer wieder auftritt? Und dieses, die erste Halbzeit verpennen, das ist, glaube ich, wirklich einfach Kopfsache. Und ich weiß, man soll nicht zu sehr an die Spielerinnen denken, die nicht mehr da sind, Aber ich habe dann immer so irgendwie in meinem Ohr eine Scheinstimme von Alexandra Popp, die nicht ertönt, aber die halt einmal so die Mannschaft zusammenbrüllt. Und dann sind alle wieder wach. Und das habe ich jetzt so manchmal gedacht, vielleicht ist das was weggebrochen ist und was sich erst wieder aufbauen muss. Weil das jetzt sicherlich in dieser Umbruchphase sich ja auch anders strukturiert. Es sind jetzt andere Charaktere da, es wird vielleicht ein bisschen anders geführt. Und dass diese Phase, in der wir jetzt gerade sind, noch so dieses, okay, das ruckelt sich noch zusammen, ist, was wir beobachten. Aber dieses Verpennen der ersten Halbzeit ruckelt sich jetzt halt schon ein bisschen lange. Also ich frage mich auch, wann dann mal so dieser Moment kommt, wo sie merken, was sie ändern müssen, damit sie nicht mehr entweder den Start nicht verpennen und dann wieder einbrechen oder den Start verpennen und dann in der zweiten Halbzeit auftreten. Wie ihr jetzt schon gesagt habt, das ist ja das Beruhigende. Sie finden immer wieder zu sich zurück. Also es wird reagiert im richtigen Maße. Aber beim Schottland-Spiel habe ich auch gedacht, die erste Hälfte, lass den Gegner einen anderen sein, dann liegst du vielleicht auch schon 0-3 zurück. Und dann kommst du vielleicht nicht mehr mit 6 Toren zurück.
Ich finde da noch ergänzend zu, dass es halt sehr schwierig ist zu beurteilen, okay, in welcher Form jetzt wirklich auch eine Rolle gespielt hat, dass es wieder derselbe Gegner war. Ich meine, das hat ja auch Christian Wück im Rückspiel so ein bisschen als Argument anführen wollen. Ne? Wir bewegen uns ja immer auf Spurensuche und versuchen dann herauszufinden, warum ist es so? Und dann sagen die Spielerinnen, wie du, Anna, gerade gesagt hast, selber, sie wissen es nicht so richtig. Christian Wück hat es ja zumindest versucht, dass er das Gefühl hatte, auf der einen Seite, ja, die Spielerinnen haben nur 60%, 70%, 80% gegeben, weil sie wussten, sie sind Schottland eigentlich deutlich überlegen. Und das im Kopf zu haben, führt dann möglicherweise automatisch dazu, dass du eben den einen Schritt weniger gehst oder das Pressingverhalten bisschen reduzierst. Und möglicherweise hat sich Deutschland da in dieser ersten Halbzeit dann in so einer, weiß nicht, hat sich so gemütlich eingegroovt und hat vielleicht auch nicht so den großen Druck verspürt, weil ja, es war ein Pflichtspiel in der Nations League, aber Deutschland ist da aktuell ja, auf Kurs, aber klar, ich meine, man hat gegen die Niederlande auch 2 Punkte nicht liegen lassen, aber du hast den Sieg nicht eingefahren, heißt, ein Sieg gegen Schottland heute war ja auch eine Pflichtaufgabe und demzufolge darf das trotzdem nicht passieren ich meine, wir können, ich weiß nicht, ob du das auch vorhattest, Max, jetzt gerne auch noch dann über einzelne Personalien sprechen und wahrscheinlich dann auch nochmal über die Großbaustelle Defensive, die Deutschland ja schon seit einigen Wochen oder Monaten hat, wenngleich die jetzt in dem Spiel gestern nicht so krass gefordert ist, aber da sind wir auch wieder dabei. Lass einen anderen Gegner kommen und das kann auch mal ganz anders aussehen.
Ja, dann hast du eben Belgien gegen England, wo England 0-3 zurückliegt und dann zwar noch auf 2-3 rankommt, aber es eben nicht mehr drehen kann. Also ich habe da viele Gedanken zu dem, was ihr gesagt habt. Ich würde das gerne mal einleiten mit einer Frage, die eigentlich erstmal rein populistisch und polemisch klingt, aber ich glaube, da könnte vielleicht in der Antwort dann doch ein Fünkchen Wahrheit drinstecken. Sind die Spielerinnen vielleicht zu nett miteinander und zueinander? Fehlen die unangenehmen Spielerinnen? Denn Anna, ich glaube, nicht nur du hast Alex Popp Schreie im Kopf gehabt oder die wutentbrannte Grimasse nach einem verlorenen Zweikampf oder wenn mal wieder ein Fehlpass gespielt wird. Ist das vielleicht wirklich ein richtiger Teil der Antwort? Noah sieht's gar nicht.
Na ja, ich verstehe, woher diese Frage kommt, aber auch da möchte ich nochmal zurückgehen zu 2023 oder zu einer Zeit einfach, wo es diese Spielerinnen gab, ne? Sei es eine Marina Hegering oder auch eine Alex Popp. Das ist ja nicht gleich eine Garantie dafür, dass dann automatisch alles besser läuft, nur weil dann eine Alex Popp da ist und eine Ansage macht. Also ein Aufrütteln, klar, das hat ja dann auch Christian Wück versucht, den man ja auch immer wieder lautstark in der Seitenlinie gehört hat. Und das passt dann auch. Die Frage ist ja, inwieweit kannst du so eine Dynamik vorne im Spiel erzeugen oder direkt in der Anfangsphase. Und Christian Wück, das fand ich positiv an ihm, hat ja auch, und das hat er, glaube ich, auch schon bei der letzten Abstellungsperiode erwähnt, Er hat gesagt, ich oder wir als Trainerteam sind oder waren nicht in der Lage, die Mannschaft direkt von Beginn an auf 100% zu bringen. Und jetzt kann man das natürlich auch wieder, oder werfe ich jetzt auch noch bei euch in die Runde. Ist es ein Thema, was vom Trainerteam eben kommen soll, oder ist es was Personelles? Also ich weiß nicht, ich verstehe den Gedanken mit Alex Popp, aber der ist mir, wie Max eben selber gesagt hat, ein bisschen zu populistisch.
Aber man könnte es ja zum Beispiel auch anders interpretieren. Man muss es ja nicht an Gestiken auf dem Feld festmachen. Ist vielleicht dann auch das Gefühl des Konkurrenzkampfes nicht groß genug. Ich wüsste zwar ehrlicherweise nicht warum, denn Christian Wirk hat viel, viel mehr durchrotiert und ausprobiert als alle seine Vorgänge. Es hatte jeweils gute Gründe, haben wir hier auch besprochen. Aber ja, wir können auch drüber sprechen, warum kriegen sie das Team emotional nicht auf 100%. Das ist aber sehr, sehr vage und schwer irgendwie zu greifen, aber man könnte ja auch sagen, fehlt dann vielleicht der Druck, sich beweisen zu müssen. Ich meine, eigentlich sind das sind jetzt immer seltener werdende Möglichkeiten für die Spielerinnen zu zeigen, nimm mich mit zur EM, bitte unbedingt. Und ja, ich weiß auch, dass es in jeder Startformation 6 bis 8 Spielerinnen gibt, die im Bewusstsein spielen, naja, ich werde mit dabei sein, wenn ich mich nicht verletze. Aber da müsste es ja zumindest 3 geben, denen total die Fußsohlen brennen, weil sie sich schon vorher denken, okay, jetzt muss ich es zeigen. Also Selina Cerci müsste den Hattrick eigentlich, also das ist jetzt wirklich Populismus, aber den Hattrick muss sie eigentlich in der ersten Hälfte machen, nicht in der zweiten. Das will ich ihr vorwerfen. Nein, das ist natürlich Quatsch, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Ich weiß, dass es sehr einfach gedacht ist. Ich habe auch gleich nur ein taktisches Argument, keine Sorge. Aber irgendwas scheint doch da zu fehlen. Und wir haben ja über Leistungskultur immer mal wieder schon gesprochen, was den DFB angeht, gerade rund um die WM. Anna.
Ich wollte jetzt auch nicht insofern missverstanden werden, als dass ich sage, es braucht eine Alexandra Popp, damit es sich wieder ändert. Aber ich glaube, weil man das gewohnt war, dass man jemanden hatte, der eben so präsent und so Führungsspielerin mit der Art, wie sie eben das für sich dann irgendwann gelebt hat, weil man so jemanden hatte und sich das jetzt findet, ist gerade vielleicht so eine, also ich kann mir das anders einfach nicht erklären, weil die wissen genau, was auf dem Spiel steht. Sie reden von dem Anspruch, den sie haben. Und trotzdem reden wir hier gerade darüber, dass wir das Gefühl haben, jedes Mal, wenn wir eine Sendung zu den letzten 2 Länderspielen machen, haben wir irgendwie ähnliche Themen, die wir natürlich jedes Mal spannend neu besprechen. Deshalb lohnt sich das Zuhören jedes Mal auch wieder. Aber also irgendwas muss es ja dann sein, was irgendwie in den Köpfen ist. Und ich glaube, Noah, du hattest es vorhin gesagt, so dieses Gefühl, wir sind denen überlegen. Und dann ist man nicht so auf Hochspannung, wie wenn da jetzt, denken wir ans erste Spiel, sie haben ja auch gezeigt, dass sie Turbo über 90 Minuten können, wenn da nicht das ausverkaufte Wembley-Stadion gegen England ist und man EM-Finale neu auferlegt. Also dass halt so ein Spannungsabfall da ist, den natürlich jetzt jede Nationalspielerin, die hier mit uns in der Runde sitzen würde, würde sagen, nein, wir nehmen jeden Gegner gleich ernst und wir bereiten uns auf alle Gegner gleich vor. Aber ich glaube, ohne dass ich das jetzt jemandem zum Vorwurf machen würde, es ist schon so, wie Noah sagt. Man weiß, dem Gegner XY ist man einfach überlegen und vielleicht fehlen dann ein paar Prozente. Nur dann verstehe ich es eben in dieser Phase nicht, in der sie gerade sind, weil dieses Team sich wirklich so offensichtlich noch nicht gefunden hat, dass man, selbst wenn man sagt, man ist dem Gegner überlegen, was ich im Übrigen nicht verwerflich finde, weil es ist einfach in manchen Konstellationen so, dann musst du doch selber sagen, hey, okay, dann nutzen wir das jetzt, dass wir nicht ernsthaft über eine Niederlage nachdenken müssen, dass wir umso mehr uns der, ich sage jetzt mal, Perfektion unserer eigenen Abläufe nähern. Und Jana hat ja vorhin schon gesagt, was alles nicht gut läuft. Und diese Fehlpässe auch wieder und dieses Zweikampfverhalten und alles, was man jetzt auch in der ersten Hälfte gegen Schottland wieder gesagt hat, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Wenn der Anspruch, der geäußert wird, die wenige Zeit, die noch bleibt, ist zur EM, wo es dann wirklich ernst wird. Und ja, ich stotter jetzt gerade so vor mich hin, weil mir geht das wirklich nicht in den Kopf rein. Also
ich glaube, Zweikampfverhalten ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das ist ja was, da haben die Spielerinnen sich zumindest konkret auch selber zugeäußert, dass sie das Gefühl hatten, dass wenn sie schlecht in die Zweikämpfe kommen in einem Spiel, dann fängt meistens das Spiel nicht gut an. Also das ist halt so ein Erklärungsansatz, dass man dann, egal was man sich vorgenommen hat, das eigentlich in die Tonne kloppen kann, weil sozusagen die Basis nicht da ist. Also jetzt aus Spielerinnenperspektive versucht zu argumentieren. Und dass dann sozusagen auch die Kleinigkeiten nicht mehr funktionieren. Das heißt, das Timing stimmt nicht. Egal, was du machst, du bist dir nicht sicher, was deine Mitspielerin als nächstes macht. Kannst vielleicht die Räume, die sich gegen Schottland natürlich auch ergeben haben, nicht sehen, weil die im ersten Durchgang natürlich viel stärker pressen als im zweiten. Das ist tatsächlich, finde ich, ein Argument, wo ich verstehen kann, okay, das ist also ein Punkt, das zieht euch runter. Dann muss man ja aber doch dann auch irgendwann ganz klar benennen, okay, passiert das nur in solchen Spielen, wo ihr meint, ihr seid besser als der Gegner, oder kann das auch im ersten Gruppenspiel gegen Polen bei der EM passieren? Also ich meine, es ist ja auch der vermeintliche Underdog in dieser Gruppe, die ja sonst mit Deutschland, Dänemark und Schweden recht stark besetzt ist. So, da glaube ich, muss man halt wirklich Acht drauf geben, dass das nicht wirklich zum Markenzeichen werden darf auf lange Sicht. Und ich bin da auch bei Max. In der Phase, wo ich mich eigentlich beweisen möchte beim Trainer, weil die Kaderplätze halt tatsächlich vor allen Dingen in der Offensive, ja, hast du ja so ein Überangebot. Aber gleichzeitig, ne, wenn also das mit den Zweikämpfen schon nicht funktioniert, dann funktioniert natürlich die Bindung auch gar nicht, die Einbindung der Offensive. Und ich finde, das hat man halt extrem gesehen in der ersten Halbzeit jetzt in Wolfsburg. Das ist, ja, das ist quasi so ein Teufelskreis im Endeffekt, aus dem sie dann erst mit einer Ansage und mit Umstellungen, die du ja noch ansprechen wolltest, Max, taktischer Art, dass sie dann sozusagen den Schalter umgelegt bekommen. Auch wenn es in beiden Spielen gegen Schottland eine Ecke gebraucht hat, die dann erst die Dose geöffnet hat, wie man so schön sagt. Das fand ich zumindest auch noch interessant. Die Schotten
aufgemacht hat.
Genau, den Schottenriegel geknackt.
Jana, vielleicht hat es nach einer Ecke funktioniert, weil bei einer Ecke alle Spielerinnen automatisch Alex Popp im Kopf haben.
Ja, aber ich meine, der Kopfball jetzt von Cerci, der da hat, glaube ich, auch Frau Popp auf der Tribüne applaudiert. Das war ja schon ganz gut anzusehen.
Ja, was ich halt nur interessant finde jetzt bei den Gedanken, die ihr hattet, also ich finde, die Motivation gegen Gegnerinnen, denen man sich überlegen fühlt, das würde ja noch nicht erklären, warum man auch gegen die Niederlande in der ersten Hälfte viel, viel weniger überzeugend gespielt hat als in der zweiten Hälfte. Denn also den sollte man sich jetzt nicht überlegen fühlen. Das mit den Zweikämpfen, das stimmt. Da sind wir natürlich im talentfreien Bereich, nennt das immer Julian Nagelsmann. Also sprich, das sind Dinge, die kann erstmal jeder und jede gleich gut sprinten, rennen, kratzen, beißen, also eben auch Zweikämpfe führen. Das stimmt, das hatten wir ja auch in der letzten Sendung schon angesprochen. Ich gebe zu, das sind jetzt immer sehr, sehr plakative Thesen, aber ich glaube, kann es nicht vielleicht auch einfach sein, dass wir eine weniger gute Spielerinnengeneration gerade sehen und das daran liegt? Ich weiß, dass es da auch gute Gegenargumente gibt, aber als es jetzt zum Beispiel gerade um Polen ging, also ich musste sofort dran denken, dass sowohl die U19 als auch die U17 haben jetzt die EM-Qualifikation verpasst und damit auch die WM-Qualifikation im Folgejahr. Und das ist eben unter anderem der U19 gegen Polen passiert, nach einer 1-0-Führung noch 1-2 verloren. Also sehen wir hier vielleicht auch einfach einen Rückgang in der Qualität in der Spitze, und weil aber die Qualität in der Breite, in der Liga und so weiter steigt, fällt es uns noch nicht so auf. Schwierige Frage, ich gebe es zu. Wer will
Max öffnet heute zur Abwechslung mal die Box der Pandora, die Büchse der Pandora.
Christian Wück hat gesagt, man kann kein Fazit ziehen. Das ist
direkt
war
Grundsätzliches hier.
Ja.
Naja, aber da könnte man jetzt auch dagegen halten, dass wir bleiben jetzt einfach mal, würde ich sagen, bei diesem zweiten Spiel, weil das ja so krass war von verpennt bis hellwach. Da kannst du ja dann sagen, es liegt offenbar nicht an den Spielerinnen, weil so viel, ne, also Cerci war in der ersten Halbzeit auch da, okay, Nüsken ist für Lohmann reingekommen und Hoffmann ist reingekommen, also du hattest einen gewissen Wechsel, aber jetzt auch nicht komplett Rotation in der Pause, und dann ging's doch. Also das, wenn man jetzt dieses Mini-Beispiel nimmt, dann spricht das ja wiederum bisschen gegen die These. Aber wenn wir jetzt das große ganze Bild nehmen und den Vergleich zu anderen Nationen ziehen und noch den Clubfußball mit reinnehmen, wie das Abschneiden in der Champions League war und so weiter, auch wenn man das vielleicht nicht unbedingt vermischen sollte, aber Ja, aber wollen wir diese Debatte jetzt in dieser Folge, das ist doch eine Sonderfolge mal, oder? Wie steht's um den Nachwuchs, um den Talentepool?
Ja, ich habe da auch nicht so Bock drauf. Es ist natürlich möglich, dass es stimmt, was du sagst, Max. Ich meine, ich würde aber trotzdem sagen, ne, dass Deutschland auf diversen Positionen da schon auf internationaler Klasse sehr gut besetzt ist. Klar, jetzt kann es natürlich immer wieder sein, dass, wenn wir das Beispiel linke Außenverteidigerin-Position nehmen, da hat ja Christian Wück selber gesagt, okay, möglicherweise war es ein Fehler, Franzi Kett nochmal starten zu lassen. Ist noch wahnsinnig jung, aber die hat jetzt gestern in der ersten Halbzeit auch kein besonders gutes Spiel gemacht. Es bringt jetzt aber, glaube ich, nichts da auf einzelne negativ draufzuhauen. Ich würde den Spieß vielleicht auch eher ein bisschen umdrehen und auch sagen, okay, welche Spielerinnen haben möglicherweise das Potenzial, in dieser Mannschaft etwas zu entfachen, was dann wirklich bis in Richtung Halbfinale oder Finale bei einer Europameisterschaft führen kann. Und da würde ich gestern einfach nach ihrer Einwechslung nochmal Sjoke Nüsken hervorheben, weil ich finde, sie ist insbesondere mit ihren Verlagerungen und auch ja, wie sie die Pässe spielt, einfach nochmal eine Spielerin, die der Mannschaft ein gewisses Extra geben kann. Und ich weiß nicht, ob wir das nachher noch vorhaben. Irgendwie hätte ich Lust, so eine Wunsch Startelf für die EM aufzustellen. Können wir ja.
Nee, habe ich keinen Bock drauf.
Sehr gut, Max. Sehr, sehr gut. Nein, aber da hat man ja schon bestimmte Eckpfeiler im Kopf, ne? Also wenn ich mir jetzt beispielsweise überlege, es hat ja einen Grund, warum Christian Wück Janina Minge zur Vizekapitänin macht. Dadurch, dass er ihr dieses Amt gibt, ist für mich eigentlich klar, dass Janina Minge auch gesetzt sein wird beispielsweise. Das heißt, du hast in der Viererkette mit Kapitänin Gwin einfach zwei Positionen, die sind safe. Wenn du guckst, wie gerade eine Kett performt hat, und die Erfahrung, die dann auch noch eine Linda mitbringt, dann finde ich, ist die Position auf links eigentlich auch klar. Sprich, im Grunde ist da nur noch die Position auf der rechten Innenverteidigerin-Position frei. Aber also ich möchte sagen, es ist eine bestimmte Qualität da. Und über Lena Oberdorf haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich weiß, es ist ein heikles Thema, weil es einfach nicht klar ist, wann sie zurückkommt, ob und wie sie zurückkommt. Aber das sind ja auch alles Faktoren, die dann auch dazu führen könnten, dass ich dann vielleicht von meiner 4 auf eine 6 oder eine 7 springe, auch wenn die Zeit knapp ist.
Jana?
Max, ich würde so halb versuchen, eine Frage zu beantworten, ohne sie wirklich zu beantworten. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie die Leute, die meine Fragen sonst immer beantworten, sie also nicht wirklich beantworten, aber wenigstens gebe ich dir vor den Spoiler. Ich glaube, es gibt sehr viel Potenzial, vor allen Dingen in der Offensive, da wiederhole ich mich, hast du, glaube ich, sehr viele Spielerinnen auch aus den jüngeren Jahrgängen, ich sage jetzt einfach mal Koray Zicker als ein Beispiel, da ist schon unglaublich viel Potenzial und da muss man sich, glaube ich, auch nicht vor anderen Nationen verstecken. Zwei Probleme aus meiner Sicht, einmal ist es das Dauerproblem Abwehr, das ist ja ein Problem, das schleift sich jetzt schon über Jahre mit. Da hattest du mit Marina Hegering in Topform eine Weltklasse-Verteidigerin, meiner Meinung nach, also die sich wirklich auf dem Niveau nicht verstecken muss. Aber drumherum war ja immer Fluktuation und Verletzungen. Und jetzt ist Kathi Henrich im Moment gerade nicht verfügbar und man weiß nicht genau, wann ist sie wieder verfügbar. Und da sind so viele Fragezeichen. Und ich glaube, das ist halt dein Problem, dass du immer über die Mannschaft dann irgendwie lösen musst. Weil es nicht anders geht, weil da halt einfach, das haben sie ja auch selber alle beim DFB schon gesagt, da fehlt es einfach an sehr, sehr gutem Nachwuchs, der da jetzt quasi in den Startlöchern stehen würde und das Problem auf Sicht schnell beheben würde. Und deswegen ist es halt, finde ich, so schwer, eine Aussage über diese ganze Mannschaft zu treffen derzeit. Mhm. Weil es sind so einzelne Bausteine, die so unterschiedliche Probleme haben. Wie gesagt, ich glaube, im Mittelfeld über eine Lena Oberdorf, die wir gerade angesprochen haben, und deren Klasse müssen wir nicht reden. Das wissen wir, wenn sie fit ist und an ihre Zeit vor der Verletzung anknüpfen kann, ist das eine Spielerin, wo jede Nation sagen würde, die nehmen wir mit Kusshand, die wollen wir haben, die hat was, das hat keine andere. sonst hast du von diesen Spielerinnen von dem Format, glaube ich, jetzt nur so Kandidatinnen, die da hinkommen können. Aber alle, die dieses Potenzial haben, haben im Moment nicht die Fähigkeit, auch in der Offensive jetzt speziell das konstant abzurufen. Und das gilt nicht nur für die Nationalmannschaft in meinen Augen, das gilt auch für die Leistung im Verein. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel Clara Bühl nehmen, die wird ja auch vom Bundestrainer immer gerne als Paradebeispiel genannt. Es ist so eine tolle Fußballerin mit einer so tollen Veranlagung und wirklich technisch so gut ausgebildet, wie vielleicht wenige vor ihr. Und auch die hat diese Schwankungen drin. Und für mich wirkte die zum Beispiel gegen Schottland teilweise sehr überspielt. Und das kann man ihr ja auch nicht vorwerfen. Ich meine, die spielt für Bayern jedes Spiel gefühlt.
Ich wollte gerade sagen, die kriegt einfach keine Pause. Das genau. ist ihr Problem.
Die und das ist eigentlich schon seit Jahren. Ne? Also, genau. Die hat einfach super viel in den Knochen. Das ist natürlich jetzt auch eine doofe Erkenntnis in der Phase der Saison und so nah an der EM, dass sie eigentlich mal eine Verschnaufpause vielleicht bräuchte. Deswegen, ich sehe es nicht so ganz negativ, aber in Teilen tatsächlich teile ich das schon, weil gerade die Abwehr ist natürlich auf Sicht erstmal, bleibt es schwierig, da ein Top-Top-Top-Niveau wieder zu erreichen.
Also ich finde übrigens, dass du hervorragend auf die Frage geantwortet hast. Solche Antworten würden wir uns alle doch wünschen auf unsere Fragen. Also ich möchte noch einmal kurz erklären, woher ich auch komme. Ich will jetzt hier nicht nur irgendwie mit dem Streichholz Feuer legen an allen Ecken, sondern mir ist eben aufgefallen, ich habe darüber nachgedacht, was Christian Wück selbst so gesagt hat in den letzten Spielen. Und der hat ja unter anderem nach diesem Spiel jetzt, hat er gesagt, das war in diesem Block drin, in dem er eben auch gesagt hat, eigentlich ist es fast unmöglich, ein Fazit zu ziehen nach diesen unterschiedlichen Hälften. Da hat er auch gesagt, ja, es ist aber ja auch so, wir sehen, unabhängig vom Trainer gibt es diese Themen schon sehr, sehr lange. Und was ist dann konstant geblieben? Die Spielerinnen. Und was hat er bei der letzten Maßnahme gesagt? Das habe ich ja hier sogar eingespielt. Da habe ich ihn ja gefragt, was muss denn passieren, dass man auch innerhalb des Spiels mal reagieren kann oder dass Spielerinnen das selbst erkennen? Und da hat er ja letztlich verklausuliert oder mehr oder weniger fast wortwörtlich so gesagt, manche Spielerinnen haben den Plan auch nicht ausgeführt. Der Plan war gut, er wurde nicht richtig ausgeführt. Also eigentlich sind das schon zweimal sehr, sehr deutliche Hinweise darauf, die Spielerinnen mal in den Fokus zu rücken. Und deswegen wollte ich es dann auch quasi so im großen Rahmen tun, weil ich auch nichts davon halte, auf Grundlage von sehr wenigen Spielminuten dann mit dem Finger auf einzelne Personen zu zeigen. Also ja, man kann über Franziska Ketsch sprechen und ich fand genauso, wie du es gemacht hast, Noah, ist es dann auch richtig, dass man es eben einschränkend macht, aber das ist so unproduktiv. Deswegen dachte ich, der größere Rahmen könnte helfen. Es gibt aber noch einen weiteren Gedanken, den ich dazu habe und der ist dann eher taktischer Natur. Denn wenn man sich anguckt, was hat sich im Rückspiel verändert? Dann hat man gesehen, in der ersten Hälfte extremes Flügelspiel, aber das Flügelspiel wurde komplett anders aufgezogen als in der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte waren vor allem Verlagerungen extrem wichtig. Du hast schon angesprochen, Noah, von Nüsken auf Sarai Linder. Die hatte da dann auch die Freiheit, muss man sagen, hat es aber sehr gut genutzt. Und was aber in der zweiten Hälfte auch da war, waren Angriffe über die Mitte. Also die ersten beiden Treffer, die fallen eben über Verlagerungen und Flanken, beziehungsweise Ecke und Flanke. Und ab dann sind es aber Kombinationen durchs Zentrum hindurch. Und das hat man komplett in der ersten Hälfte gar nicht gesehen. Und gleichzeitig ist es so, dass die Problematik, die wir in der Defensive haben, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, denn in den Kernaufgaben sind die meisten Defensivspielerinnen sehr gut, nämlich im Verteidigen. Es gibt hin und wieder mal die Fehler, die passieren, aber das ist normal für Leistungssport. Aber womit sie sich ja immer wieder ihre guten Leistungen einreißen, sind Fehler im Aufbauspiel. Also wenn man sich anguckt, wie viele Gegentreffer einfach das deutsche Nationalteam nach Fehlpässen im Spielaufbau kassiert hat, dann ist das der entscheidende Makel. Und der Gedanke, den ich da hatte, war, müsste man nicht vielleicht versuchen, die Spielerin den Ball früher dorthin zu bekommen, wo die Spielerinnen auch einfach mal zocken können, weil da dann der Ballverlust auch nicht so schlimm ist. Also warum immer dieses von hinten herausspielen, warum immer diese 1000 Pässe von der Innenverteidigerin auf die Außenverteidigerin und dann wirst du nach einem ganz simplen Schema angepresst von Schottland und irgendwann spielst du dann ins Zentrum rein, willst die Ablage spielen, der Ball ist ungenau gespielt und dann hast du den Ball eben wieder verloren. Warum nicht versuchen? Und ein bisschen hat es ja Horst Rubisch gemacht. Horst Rubisch hat es alles ein bisschen vertikaler gemacht, hat gesagt, komm, schlag das Ding erstmal lang. Er wollte natürlich hinter die Kette, oft kommst du nicht hinter die Kette, wenn die Gegnerinnen tief stehen, dann musst du eben vor die Kette spielen. Aber bring doch da den Ball hin und wenn nämlich die deutschen Spielerinnen zocken können, also auf einem kleinen Feld im engen Raum Angriffe ausspielen, dann fällt eigentlich immer wieder was dabei runter. Das ist für kaum jemanden gut zu verteidigen und sie sind ja alle eigentlich auch ganz gut im Gegenpressing. Also sie gewinnen dann den Ball wieder zurück. Das war ja der Grund, warum Schottland keinerlei Verschnaufpause mehr in der zweiten Hälfte bekommen hat, weil da Deutschland so dominant war. Also Noah, habe ich da jetzt gerade das, also ist das die Lösung? Ball nach vorne kloppen und dann zocken?
Eigentlich ist das ja in Deutschland, was wir so in der Form ja nicht sehen wollen. Ich will das eigentlich, ja, langer Ball nach vorne. Es kann ein probates Mittel sein. Ne? Ich denke jetzt vor allem, und das hat ja auch Giovanna Hoffmann dann beispielsweise in der zweiten Halbzeit gezeigt. Das ist ja eine fantastische Wandspielerin auch, die, ich muss den Namen unterbringen, Volte Madesk, die Bälle auch festmachen und weiterleiten kann. Ne? Ich denke,
wenn
da
sie
jetzt
dann
auch
noch eine Lina Magul hätte, auf die sie ablegen könnte, meine
ja,
Güte,
du,
das
da müssen wir nachher auch noch drüber sprechen. Es wurde noch nicht mehr erwähnt, dass Lina Magul in Wolfsburg verabschiedet wurde aus der Nationalmannschaft. Können wir da am Ende noch mal drüber reden? Ja, oder? Das
ja,
kriegen wir hin.
Über sie ja, und Band das Brot muss noch gesprochen werden.
Richtig, genau. Das machen wir. In der Praxis ist das möglich und natürlich auch in der Theorie, aber ich glaube eigentlich nicht, dass Christian Wück diesen, sag ich mal, simplen und dann doch unorthodoxen Spielstil verfolgen möchte und verfolgen will. Also ich sehe es auch so wie du, wenn man mal guckt, welche technische Qualität dann auch die Spielerinnen in der Offensive haben, dann kann man es auch stärker irgendwie durchs Zentrum versuchen. Aber jetzt einzig das oder vorrangig das Mittel langer Ball zu wählen, das kann erfolgreich sein, aber nochmal, ich wiederhole mich, ich weiß nicht, ob das dann mit den Prinzipien, die Christian Wück seiner Mannschaft überstülpen möchte, einhergehen kann. Und dann ist halt wieder die Frage, es könnte möglicherweise die richtige Variante sein, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit man hat. Und Christian Wück betont es ja eigentlich auch selber, dass da jetzt eben nicht mehr so viele Möglichkeiten da sind. Ich glaube, er ist noch im Austausch mit den Vereinen, dass er die Mannschaft fürs Trainingslager ein bisschen früher bekommt und vielleicht so nochmal ein paar Dinge früher einzustudieren. Aber ob das dann am Ende reicht, ne? Die Zeit rennt und ja, du merkst selber, ich bin da unentschlossen, was das angeht. Ich glaube nicht, dass er das so machen wird. Aber vielleicht, wenn Bundestrainer Max Jakob Ost das seiner Mannschaft mitgeben würde, wäre es das richtige Mittel bei der Europameisterschaft. Ich gebe die Frage gerne weiter.
Ich frage mich gerade, ob es nicht so eine Grundsatzfrage ist. Also Christian Wück hat ja schon gesagt, das Casting für den Kader, das geht so lang weiter, wie er es nur ausreizen kann. Also er wird, glaube ich, wenn er weiterhin oder wenn das Trainerteam Marin Mahner, Saskia Bartusiak entscheiden ja mit, wenn die irgendwie das Gefühl haben, Spielerin XY hat uns immer noch nicht zu 100% überzeugt, dass wir dann in der Mischung die beste Konstellation haben, dann wird selbst, also das traue ich dir noch zu, dann wird selbst am letzten Tag vielleicht nochmal was umgeworfen, also was noch nicht kommuniziert worden ist, den Spielerinnen gegenüber. Und ich glaube, angesichts dieses Grundgefühls, dass dieses Trainerteam immer noch nicht bei allen überzeugt ist und deshalb immer noch so viel ausprobiert und das kann man ja auch nicht in Abrede stellen, auch alles erschwert ist durch diese Ausfälle, die verletzungsbedingten, dass du dann vielleicht irgendwann doch zu dem Schluss kommst, okay, wir wollten eigentlich von Anfang an unseren Spielstil implementieren und wenn das jetzt aber noch nicht so gut läuft und Christian Wück hat ja auch gesagt, in seiner Traumwelt wäre er schon viel weiter mit der Entwicklung dieser Mannschaft, dann muss ja eigentlich im Sinne einer erfolgreichen EM irgendwann Pragmatismus folgen. Im Sinne von, ich weiche vielleicht von meiner Idealvorstellung meines Spielstils mit den DFB-Frauen ab, nehme vielleicht nicht alle Spielerinnen, die 100% sind, aber die, wo ich, weiß ich nicht, vielleicht noch am ehesten eine Verlässlichkeit und eine Erfahrung und so weiter sehe und guck dann, dass ich projektbezogen, wie man das ja im Business-Deutsch so sagen würde, also halt turnierbezogen, die pragmatische Lösung wähle und dann von meiner Idealvorstellung eben abweichen muss. Und da habe ich auch schon hin und her überlegt, wie weit Christian Wück da bereit wäre zu gehen. Da kann ich ihn ehrlich gesagt, oder maße ich mir nicht an, ihn einzuschätzen, aber ich glaube schon, dass das jetzt diese zwei Gesichter, von denen er ja auch überrascht war. Er hat jetzt ja schon in der ARD danach sehr offen gestanden, dass ihn das schon ein bisschen überrollt hat, diese erste Hälfte auch und dann dieses krasse Comeback in der zweiten Hälfte. Der ist erfahren genug als Trainer, ja. Und deswegen, mir kam so ein bisschen der Gedanke, ob am Ende vielleicht der Pragmatismus Vorrang hat und dann dieser Idealvorstellung einfach während der WM jetzt EM zurückgesteckt werden muss. Irgendwann.
Also ich glaube, du brauchst zwei Dinge Richtung EM. Das sind einmal Automatismen. Ich glaube, auf der einen Seite ist das bis jetzt, glaube ich, steht das in den Sternen, dass man sich das jeweils erarbeitet in den paar Tagen, die sie in den Lehrgängen im Moment haben, bevor sie dann ihre Pflichtspiele zu absolvieren haben. Ich glaube, du musst auf Automatismen gehen. Und dazu gehören für mich auch diese Spielverlagerung meinetwegen, dass man erkennt, wann die Situation dafür gegeben ist. Auch wenn man ziemlich unangenehm gepresst wird und schwer ins Spiel startet. Deswegen würde ich jetzt auch nicht glauben, dass man jetzt sozusagen das Spiel noch simpler stricken soll oder auch mehr auf dieses Vertikalspiel gehen muss im Sinne von Horst Rubesch, weil da waren die Spielerinnen ja am Anfang alle sehr unisono froh, dass sie es alles anders machen jetzt als unter Horst Rubesch, diesen Sicherheitsfußball, wie sie es genannt haben. Und du brauchst eine Balance. Also ich hatte das Gefühl, dass im ersten Spiel gegen Schottland diesmal war ja schon auch danach sehr klar zu hören, dass es schon der Fokus war, dass man jetzt endlich mal zu Null spielen will. Und wenn das mein Fokus ist, gegen einen Gegner, der mich dann aber sehr früh anläuft und so, dann war das vielleicht auch nicht unbedingt das, was sie erwartet hatten. Und deswegen hat es da wahrscheinlich auch wieder nicht so mit der Balance geklappt, dass man diese Mischung aus, wir stehen vielleicht ein bisschen tiefer in gewissen Phasen, als wir das normalerweise machen würden gegen einen vermeintlich kleineren Gegner. Und dann auch wieder das mutige Offensivspiel zu suchen, in die 1-gegen-1-Duelle zu gehen vermehrt und die Dynamik überhaupt zu entwickeln und nicht dieses Hin- und Hergepasse in der Abwehr und die Lücke suchen, in die man dann so einen etwas weniger riskanten Ball spielen kann. Also ich glaube, das sind so zwei Faktoren, die sind eigentlich wichtiger als jetzt sozusagen das Spielsystem oder die Spielidee an sich, wo man ja auch sagen kann, wie viel davon haben wir jetzt schon gesehen, wo Christian Wück hin will und wo sieht man vielleicht auch nur Ansätze und haben die Spielerinnen es vielleicht auch noch nicht zu 100% verstanden. Das hatte ich gestern so ein bisschen im Ohr, wie Christian Wück sich da teilweise geäußert hatte, zumindest bestimmte Teile des Spiels. Ich glaube, da ging es ums Pressing-Verhalten, ob er sich da unklar ausgedrückt hätte vielleicht. Das sind so Sachen, da sind offensichtlich noch zu viele Reibungsverluste, würde ich meinen. Und die muss man jetzt irgendwie abstellen und sich quasi die Prioritäten setzen. Und nebenbei muss er noch diesen Kader irgendwie zusammenstellen. Von daher, es ist eine Menge Arbeit.
Das meinte ich aber auch jetzt quasi mit diesem Pragmatismus. Also, dass du gucken musst, dass diese Grunddinge, um ein erfolgreiches Spiel zu bestreiten, dass die erstmal laufen. Und dass du dann so diese höhere Idee, was möchtest du eigentlich für einen Fußball sehen und wie wäre das Ideale, dass man das halt dann erstmal zurückstecken muss. Also genau, das glaube ich auch.
Und da würde ich gerne dran anschließen, Anna, weil was brauchst du dazu als Spielerin auf dem Platz? Du brauchst Selbstbewusstsein und du brauchst ein Vertrauen. Und da würde ich gerne tatsächlich eine kleine Parallele auch zu der EM der Männer letztes Jahr und Julian Nagelsmann ziehen, weil der hat ja, ich werde das Wort jetzt nur einmal sagen, aber der hat ja sehr viel von der Rolle gesprochen, die Rolle, die die Spieler einnehmen sollen. Und die deutsche Nationalmannschaft hatte, der Männer, hatte seinen Tiefpunkt im Oktober, November 23 mit einem desaströsen Auftritt in Wien. So, und dann kam dieser Break quasi und Julian Nagelsmann hat schon im März ganz klare Vorgaben gehabt und die mit der Mannschaft auf dem Weg hin zur EM einstudiert. Das war schon sehr, sehr spät. Wenn jetzt Christian Wück Anfang April sagt, er wäre noch lange nicht dort, wo er gerne wäre, dann muss man, glaube ich, konstatieren, es ist 5:05. versuch bitte da hinzukommen. Und ich finde den Gedanken, und ich mache das jetzt einfach, auch wenn Max mir gar nicht beantwortet hat, ob wir eine Top-Elf quasi erstellen wollen für diese Europameisterschaft. Aber ich habe ja gerade schon im Kern erwähnt, so bestimmten Spielerinnen ein grundlegendes Vertrauen geben. Jetzt nur als Beispiel. Ann-Kathrin Berger hat sich festgelegt im Tor. Gwin und Minge sind für mich gesetzt und Linda auf links mehr oder weniger auch. Dann wirst du, wenn sie fit ist, ziemlich sicher, glaube ich, auf eine Kathi Hendrich setzen, die halt die rechte Innenverteidigerin ist. So. Dann sagen wir mal, Lena Oberdorf schafft's und Sjoke Nüsken auf der Doppelsechs. Dann ist noch ein bisschen die Zehnerposition offen, aber sonst spielst du mit Bühl und mit Brandt auf den Außen und höchstwahrscheinlich Lea Schüller im Sturmzentrum und die vorher genannten Außenspielerinnen Chikai und Hoffmann als Neuner, die wirfst du dann im Laufe des Spiels rein. Dann hast du eigentlich, finde ich, ein solides bis gutes Gerüst. Und wenn du diesen Spielerinnen sagst, ey, so wollen wir es machen, so gehen wir es an und auch frühzeitig sagen, ey, ihr seid meine Frauen für dieses Turnier, dann glaube ich, dann kann sich da auch in dieser kurzen Zeit etwas sehr Wichtiges entwickeln und dann sind die Automatismen da und dann entwickelt sich möglicherweise auch eine Form von Selbstverständnis. Das dann natürlich immer wieder Verletzungen noch reinspielen können. Das ist logisch. Aber ich glaube, dass das gesetzt sein muss. Und abschließend finde ich es auch noch spannend. Ich glaube, er hat das gestern auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Er möchte das Trainingslager ja, glaube ich, fix mit dem 23 Frau-Kader, klingt so komisch. Ihr wisst, was ich meine. Aber mit 23 Spielerinnen bestreiten und nicht, wie es in der Vergangenheit noch Vos Tecklenburg gemacht hat, irgendwie da nochmal irgendwie 28 Spielerinnen nominieren und da dann so eine unsichere Atmosphäre kreieren. Also der will ja dann schon mit einem konkreten Kern in diese Vorbereitung gehen, aber du musst langsam zu Potte kommen, Kerle, würde ich sagen.
Aber würdest du denn sagen, schon die nächsten zwei Spiele noch? Schon mit dem Kernkader, mit der Stammelf spielen, oder?
Da sind wir ja bei dem Problem. Er will ja er will auf der linken Innenverteidigerposition eine Linksfüßerin haben.
Ja, Rebecca Knack. Das wird halt jetzt nicht gehen.
Richtig, deswegen hat er jetzt auch Linie auf. Aber ich habe dir doch einen pragmatischen Vorschlag gemacht. Sag ich mal, Oberdorf war da keine verletzte Spielerin dabei.
Ja, aber Noah, haben wir das nicht genau in dieser Geschmacksrichtung schon mal gesehen, nämlich unter Horst Rubisch? Und war es unter Horst Rubisch dann wirklich besser? Also
Sie haben Bronze geholt.
Will jetzt dieses Turnier nicht schlecht reden, bitte zwing mich nicht, dass ich da jetzt nochmal drauf eingehe. Ja, war auch eine gute Leistung und so fort, weiter und so fort. Aber, also ja, natürlich kann man das so gehen. Ich finde, ehrlicherweise aber diesen Quervergleich mit den Männern, der bietet sich zwar an, ich finde ihn aber nicht passend, denn bei den Männern wurden noch irgendwie mit Toni Kroos jemand aus der Versenkung wieder zurückaktiviert. Es war ein Heimturnier. Es war klar, dass es das letzte Turnier von einigen Spielern ist. Da ist es dann auch einfacher, denen mal jetzt noch eine Rolle zu geben und danach fängst du quasi nochmal neu an. Hier
Max,
sind wir eigentlich.
Ja, aber das verstehe ich. Aber diese Rückholaktion, die hat man beim DFB auch auf andere Art und Weise gemacht. Als Löw 2021 da den Müller und den Hummels zurückgeholt hat, das war auch eine Rückholaktion, wie du sagst. Aber das war Harakiri und das war, finde ich, bei Nagelsmann war das eben nicht so.
Ja,
und
ich verstehe
jetzt
auch.
Pop zurück.
Ja, genau eben. Oh. Nee, ja. Aber das ich glaube, also es sind, nichts von dem ist falsch und so kann man es machen. Und das ist ja auch die Problematik, dass sowieso keiner.
Nur ein Vorschlag, ja.
Nein, keiner von uns und auch nicht Christian Wück weiß, was der Königsweg gewesen sein wird. Denn du musst das rausfinden. Es ist eine Operation am offenen Herzen und bei Turnieren hängt so viel vom Zufall ab, dass es eigentlich sowieso sehr schwierig ist. Deswegen machen wir ja auch diese Sendungen hier und konzentrieren uns nicht auf einzelne Szenen oder heben jetzt besonders einzelne Spielerinnen ganz negativ hervor, sondern versuchen die größeren Strömungen nachzuzeichnen, auch wenn es immer ein bisschen schwierig ist, weil du musst halt den ganzen Zufall, Kladderadatt, den musst du versuchen rauszurechnen, weil so funktioniert eben Fußball. Aber ich habe den Eindruck, dass man dann aber in die Falle gerät, immer wieder dieselben Antworten zu geben. Und da gehöre ich ja auch dazu. Ich meine, ich stelle die Frage, ob die Spielerinnen zu nett sind. Also einfältiger geht es ja eigentlich auch nicht, in so eine Besprechung mit reinzugehen. Aber mit euch kann ich es ja machen, weil dann kommt ja Inhalt mit zurück. Deswegen darf man dann auch solche Fragen stellen.
Wir sind ja auch einfältige Gäste.
Nein, das war damit nicht gemeint. Genau das Gegenteil. Aber was ich damit sagen will, ist, ich habe den Eindruck, dass man immer so drumherum redet um Themen und dass das auch Christian Wück manchmal passiert, was auch verständlich ist, weil er muss auf die immer gleichen Fragen von uns reagieren und es passiert aber auch das immer Gleiche. Und es geht ja auch nicht um Schwarz oder Weiß. Also wenn ich sage, bring den Ball mal früher ins Angriffsdrittel, spiel mal einen langen Ball, dann will ich damit nicht, dass die für immer 90 Minuten lang das Ding nach vorne pölen, aber dass sie in Momenten, in denen sie merken, jetzt haben wir ein Problem, jetzt kriegen wir es gerade nicht hin, auch welchen Gründen auch immer, dass sie dann öfter mal den langen Ball als Exit-Ball nehmen und dann gucken, ob sie so wieder in ein Spiel zurückfinden und zwar ohne, dass es dafür eine Unterbrechung wie die Halbzeitpause braucht. Das meine ich. Und wenn du sowas sagst wie mit den Rollen, dann muss das ja auch nicht bedeuten, dass alle 23 Spielerinnen schon ihre Rolle kennen, sondern es würde ja zum Beispiel auch reichen. Und vielleicht hat er das, glaube ich, also mein Eindruck ist, das hat er vielleicht mit manchen Spielerinnen auch schon gemacht, dass es 6, 7 Spielerinnen gibt, die wissen schon jetzt, was ist ihre Rolle, wie sind sie eingeplant. Er hat ja auch gesagt, er weiß im Grunde schon so bei 6, 7 sieht er klar vor Augen, dass sie in der Startelf stehen und die restlichen Positionen will er noch auffüllen. Also ich glaube,
aber man kann es ja auch selber schon ein bisschen interpretieren, ne? Also wer hat schon alle 7 Spiele in der Startelf gestanden? Wer hat, ich glaube, jetzt sind es dann 6 oder 5, ich habe es nicht nochmal nachgezählt, aber da kommt man schon so auf diese Namen, Gwin, Minge, Bühl, Nüsken, Sens, wer war es noch?
Brand Schüller wahrscheinlich, oder?
Bitte?
Schüller wahrscheinlich, oder?
Schüller noch, genau. Also da kommt man schon so diesem Gerüst, was Noah vorher noch aufgebaut hat, kommt man dann schon nahe.
Und dann braucht es definitiv Automatismen und auch da glaube ich aber, also es sind ja eigentlich schon sehr ähnliche Probleme, die sich in allen Spielen wiederholen. Also als ein taktisches Beispiel. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Ich will nicht sagen, löst das und dann ist alles super. Aber was sie in den schwachen Phasen immer tun, ist, Pass von der Innenverteidigerin auf die Außenverteidigerin, die Gegnerinnen schieben auf den Flügel und dann kommt der Ball Longline, also sprich die Linie entlang. Das ist ein sehr schlechter Ball, weil er leichter zu verteidigen ist. Weil du hast die Seitenlinie, die kappt quasi schon mal eine Hälfte des Spielfelds ab und dann ist es viel einfacher plus ein, also es ist auch einfacher, ihn zu erreichen. Deswegen will man eigentlich im Aufbauspiel lieber diagonale Winkel haben, weil man dann auch mehr Möglichkeiten hat, den Ball weiterzupassen. Was sie aber eben immer wieder machen, ist dann diesen Longline-Ball zu spielen. Und wie sie sich dann versuchen, davon zu befreien, weil du musst dann irgendwie von der Seitenlinie, entweder du spielst den Longline-Ball über die Kette und gehst an die Grundlinie, machen sie sehr selten, funktioniert auch nicht so oft, oder was sie häufiger probieren ist, dann mit einer Ablage ins Zentrum kommen und dann im Zentrum dann möglichst verlagern, weil auf der anderen Seite des Feldes ist auf jeden Fall Platz. Und dieser Pass ist sehr schwer zu spielen und da verlieren sie regelmäßig den Ball. Also das habe ich bestimmt 5, 6, 7, 8 Mal gesehen jetzt in den letzten 4 Spielen, dass die Spieler.
Und so haben sie gestern ja erst 0-1 bekommen.
Und so auch, genau. Das heißt quasi ein Quick-Fix, wie man jetzt im Projektmanagement sagen würde. Ich bleibe jetzt einfach bei Annas Diktum. Wäre zu sagen, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir diesen Ball mit weniger Risiko ins Zentrum reinspielen? Dass das vielleicht die Sechserin schon merkt, okay, der wird jetzt Longline gespielt, jetzt muss ich mich so positionieren, dass diese Ablage vielleicht mit der Innenseite und nicht mit dem Außenriss gespielt wird. Oder dass man vielleicht sogar direkt die Außenverteidigerin im Bestfall sogar direkt auf eine Sechserin spielen kann und die direkt eine Achterin hat, die sich vorne auch schon in Position gebracht hat. Das sind Dinge, die sind möglich einzustudieren und wie gesagt, das ist jetzt nur ein kleines Detail und ich will auch nicht sagen, da drin liegt es. Aber irgendwann müssten wir solche Dinge doch schon mal sehen. Das ist eben das, was bei mir die Nervosität so ein bisschen steigen lässt hinsichtlich des Turniers, dass ich den Eindruck habe, wir haben einen Trainer, der kommt über Prinzipien und hat uns das ja auch so erzählt und wir haben jetzt einen Kader, der sich eigentlich relativ gut herausgeformt hat. Aber sehen wir Dinge, die sich so wirklich weiterentwickelt haben? Und ich finde, in der Offensive im Angriffsdrittel ja, manchmal, also wenn sie mal durchs Zentrum spielen, ist es besser und manche der Flanken sind besser vorbereitet. Die Besetzung des Strafraums ist meiner Meinung nach auch besser geworden, aber auch nur bei manchen Flanken. Aber da hat sich was getan. Aber hier in diesem hinteren Bereich des Feldes, im Aufbauspiel, da erkenne ich noch nichts. Das sind dieselben Dinge, die immer wieder gespielt werden und die auch schon bei der WM schwer auszuhalten waren, weil es einfach völlig ausrechenbar ist und für die Gegnerin leicht zu pressen. Was daraus jetzt die Konsequenz ist, weiß ich aber auch nicht, ehrlicherweise. Ich will jetzt auch nicht hier irgendwie Christian Wück an den Karren fahren. Ich möchte einfach nur festhalten, mir persönlich fehlen da die kleinen Schritte. Ich sehe auch die kleinen Schritte ehrlicherweise nicht. Ich sehe Trippelschritte, mal nach vorne, mal nach hinten, meistens aufgeteilt nach Halbzeiten. Und dann denke ich mir danach, ja gut, das ist ja quasi wie in der letzten Sendung. Was mache ich denn jetzt als erste Frage?
Das wäre natürlich eigentlich spannend zu wissen, ob vielleicht das alles in diesen Besprechungen schon gesagt wird. Und da kann man jetzt natürlich dieses Zitat von Christian Wück als Hinweis nehmen, was wir vorhin erwähnt haben, dass er selber meinte, der Plan war da. Und dass es dann vielleicht so eine Art Sicherheitsmuster gibt, was dann greift, wenn eben all diese Dinge passieren, die wir vorhin schon besprochen haben. Also Verunsicherung, weil die Spielerin nicht sonst Zweikampfverhalten kommen, Ballverluste, keine Ahnung, you name it. Und dass dann wieder diese anderen Lösungswege gesucht werden und dann kein Fortschritt kommt und dann wieder diese Unsicherheit greift. Aber das fände ich jetzt tatsächlich spannend, wenn wir einen Telefonjoker hätten, um irgendjemanden anzurufen, der bei diesen Kabinenbesprechungen dabei ist und sagen könnte, ja, das besprechen wir alles genau so, wie Max das jetzt gerade skizziert hat. Oder es ist einfach nur nicht der Fall. Das würde ja schon einen großen Unterschied machen.
Ja, und natürlich können dann aber auch Themen wie Überspieltheit und so, das will ich jetzt auch nicht kleinreden. Also ich habe den Eindruck, obwohl ich eine 6 vergeben habe, bin ich doch wieder der Kritischste hier in der Runde. Es ist ja wirklich ein Thema, dass die sehr viele Spiele auf den Buckeln haben und sehr wenig Pausen bekommen. Und das ist dann.
Aber ich glaube, das können wir jetzt grundsätzlich mal, also das ist ja auch wieder so eigentlich eine Philosophie-Sache, ne? Wir haben schon gesagt, die Situation ist schwieriger dadurch, dass es einen Umbruch gab. Neuer Trainer. Viele Verletzte. Das macht es alles nicht einfacher. Aber die Konstante bleibt einfach diese EM im Juli, dieser Termin, der feststeht und der Anspruch, den das deutsche Team hat. Und dann musst du ja letztendlich, entweder du sagst dann, okay, wir haben zu viele Variablen, zu viele Dinge, die sich ändern, zu viel Suche nach einer Stammelf, die Personalwechsel machen es einfach schwierig, die Spielidee so zu implementieren, wie das Trainerteam das zu diesem Zeitpunkt gerne hätte. Wir müssen unser Ziel anpassen. Oder du sagst, all diese nachvollziehbaren Einflüsse lassen uns nicht abweichen von unserem Ziel und dann muss es aber auch einfach humorlos in den Griff bekommen. Also ich finde, das ist so ein... Wir können diese ganzen Einflüsse, die wir hier zu Recht diskutieren, nicht ausblenden. Aber wenn du dir dieses Ziel, was ja auch schon manche Spielerin selbstbewusst formuliert, mit einer sehr erfolgreichen EM, wenn du dir dieses Ziel setzt, dann hast du jetzt einfach sehr, sehr wenig Zeit, um das in den Griff zu kriegen und musst es aber in den Griff kriegen.
Es ist 5:12, Karle. Ich hab's probiert, Noah. Ich krieg's nicht so gut hin wie du. Ja, und gleichzeitig.
Du hast versucht, ist okay.
Und gleichzeitig ist aber natürlich halt auch die große Gefahr, wenn du jetzt die Entwicklung hin zur EM als eine Treppe siehst mit verschiedenen Stufen, die versucht werden zu erreichen. Und wenn du dann auch den Erfolg der EM messen willst, dann wirst du dich immer an Zufälle auch dran ketten. Also es gibt Szenarien, in denen Deutschland einen ganz fantastischen Fußball spielt und viel, viel besser als in allen Spielen, die wir jetzt beobachtet haben, man trotzdem früh rausfliegt aus dem Turnier. Denn das passiert bei Turnieren. Und die Frage ist dann eben auch, wie macht man Erfolg messbar jenseits von eben dem Zufall des Ergebnisses? Klar spielt das Ergebnis eine Rolle, aber sich da drauf zu sehr zu versteifen, ist dann vielleicht auch nicht richtig. Also wir können das machen als Außenstehende, aber da könnte die Kommunikation auch eine andere sein. Ich habe aber den Eindruck, dass bisher die Erfolgsmessung durchaus auch eben ergebnisgetrieben ist. Wir wollen unseren ersten Heimsieg haben. Wir wollen ein Spiel zu null haben. Das ist völlig richtig, sich das als Ziel zu setzen. Aber lässt er den Kontext außen vor. Wenn du ein total unglückliches Gegentor in der 95. Minute bekommst, dann ist es ärgerlich, dann hast du nicht zu null gespielt. Aber eigentlich bist du deinem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und könntest dann zufrieden sein. Wenn du aber mit einem schwierigen Spiel gegen Österreich dann zwar gewinnst, aber im Nachhinein hier mehr Fragen aufgeploppt sind als vor der Partie, dann hast du zwar deinen Heimsieg erreicht, aber vielleicht bist du sogar von deinem Ziel ein Stück zurückgegangen. Vor allem mit der Symbolik einer Treppe ist es dann sowieso so ein bisschen schwierig darzustellen. Aber ich will jetzt gar nicht ins Philosophische abdriften. Noch nicht, gleich sprechen wir über Bernd das Brot. Ich hätte quasi noch eine Frage an euch alle drei. Jana, du darfst dann gerne gleich mal beginnen, bevor wir dann noch kurz über das Drumherum dieses, vor allem des Rückspiels, sprechen. Und zwar, wir haben jetzt in der Folge nicht so viel über Spielerinnennamen gesprochen und einzelne Spielerinnen hervorgehoben. Gibt es denn welche, die bei dir positive Eindrücke hinterlassen haben, wo du sagst, die müssen wir jetzt auf jeden Fall zumindest mal erwähnen, denn sollten die bei der EM eine wichtige Rolle spielen, dann können wir sagen, wir haben es damals gesehen in den Spielen gegen Schottland.
Ja, ich habe allerdings nicht so richtig überraschende Namen zumindest, oder sind Namen, die wir jetzt auch schon im Verlauf der letzten Minuten häufiger erwähnt haben. Also was mir gestern aufgefallen ist bei dem Spiel, oder wer mir aufgefallen ist, Noah hatte sie auch schon erwähnt, ist Joanna Hoffmann. Ich fand, die hat eine sehr, sehr gute Präsenz einfach auch sofort ausgestrahlt, was man, finde ich, jetzt auch nicht so erwarten muss bei einer Spielerin, die jetzt auch noch nicht so viele Länderspiele gemacht hat. Also das finde ich als Option im Sturm auf jeden Fall das kann echt gut werden, glaube ich. Also da muss man sich nicht beschweren über die Backup-Qualität, würde ich sagen. Ja, und Selina Cerci, klar, die muss man nach dem Spiel, denke ich, auch hervorheben. Was mir noch gut gefallen hat, waren Jule Brandts gute Assists. Also das kann sie gerne häufiger machen und auch konstanter. Da hat sie auch eine wahnsinnige Qualität. Man denkt immer so an sie als 1-gegen-1 Spielerin, mega Tempo und so, aber die kann halt auch echt sehr, sehr coole Steckbässe spielen, die dann im Zweifel gegen einen sehr tiefstehenden Gegner dann genau den Moment bieten, den du brauchst, um halt ein sehr schön herausgespieltes Tor dann vorzubereiten. Ja, es ist halt leider wieder alles Offensive, muss ich gestehen. Das ist ein bisschen einfach von mir jetzt den einfachen Weg gewählt. Ihr könnt ja mal...
Ich halte mit Sophia Kleinherne dagegen.
Okay, gut.
Weil ich in der Offensive auch, also ich hätte auch auf jeden Fall Jule Brandt genannt, wenn es hier sonst niemand gemacht hätte, weil die fand ich, die wirkte wie befreit, fand ich, in diesen Spielen. Also vor allem im ersten Spiel ist sie rumgewuselt über das ganze Feld und hat gekämpft und geackert. Das fand ich echt richtig stark. Und in der Defensive gilt genau das Gleiche für Sophia Kleinherne. Die fand ich im Spiel in Dundee wirklich auch sehr, die hat ihre Chance genutzt. Also die war da, die hat jene Sicherheit ausgestrahlt, die man in der Defensive gut gebrauchen kann. Und hat sich für mich wieder in den Fokus gespielt. Die ist ja immer so ein bisschen, man so das Gefühl der Scheinwerfer, und dann rutscht das immer so raus rein und man fragt sich, wo steht sie eigentlich? Also da habe ich auch in der Defensive einen Lichtblick gesehen.
Bei Sophia Kleinherne muss ich immer an Australien denken, wo gefühlt die ganze Abwehr nacheinander kaputt ging. Eine Spielerin nach der anderen fiel aus und Sophia Kleinherne kam einfach nicht zum Zug. Das habe ich nicht verstanden. Bis heute nicht. Sie wahrscheinlich auch nicht.
Ja, da kennen wir auch so einige Kollegen. Also der Scheinwerfer wird dann ja immer mit den entsprechenden Fragen gestellt. Das haben so einige, glaube ich, nicht verstanden und wurden davon nachhaltig traumatisiert. Aber ja, sehr gut, dass sie auch nochmal hier fällt. Noah, das ist jetzt sehr undankbar. Gibt es denn noch jemanden auf dem Zettel, der noch übrig geblieben ist?
Ja, ich hab sie schon erwähnt. Ich dachte eigentlich, ihr erwähnt sie, aber vielleicht überinterpretiere ich auch ihre Leistung. Aber Sjoukje Nüsken, also ich habe es... Natürlich wurde sie in dieser zweiten Halbzeit eingewechselt, wo alle dann bisschen klarer in der Birne waren und gesagt haben, so, wir machen jetzt mal. Aber ich hab mir nochmal die Situation angeguckt. Also zum einen die Verlagerung, aber auch wie sie aus dem Zentrum heraus antreiben kann. Auch eine gute Passspielerin. Ich glaube, sie war an 3-4 Toren mit einem Pre-Assist beteiligt. Korrigiert mich gerne, wenn ich sie zu hoch lobe, aber für mich ist sie auch klar eine Stammspielerin bei diesem Turnier. Und ich glaube, nochmal, es ist eine unsichere Variable, aber ich glaube, dass eine Doppelsechs aus Oberdorf und Nüsken diesem deutschen Team eine unfassbare Stabilität geben würde. Dazu noch Janina Minger. Ich glaube, es war vor dem 5-1 oder 6-1, wo sie wirklich einen herausragenden Vertikalpass spielt. Ich habe es mir notiert, auf Hoffmann, die den auch wieder gut als Wandspielerin verarbeitet. Also da hat Minge auch große Qualitäten. Ja, im Herausrücken, natürlich muss sie dann immer gucken, dass sie ihre defensiven Aufgaben auch erfüllt, aber das gefällt mir im Prinzip eigentlich sehr gut und ich habe die meine aktuell im Kopf existierende Wunschelf ja schon mal skizziert. Ich bin mir unsicher und die Frage würde ich jetzt vielleicht nochmal reinwerfen, wenn wir in dem 4-2-3-1 bleiben, eine Elisa Sens. Ich habe immer so das Gefühl, vielleicht weil sie mich vom Spielstil auch an Lina Magul erinnert, dass die auf der 10 möglicherweise ein bisschen besser aufgehoben wäre als auf der 6. Jetzt nicht, weil sie den Ball vertindelt vor dem 0-1, sondern weil sie, glaube ich, eine tolle, spritzige Kreativspielerin ist, die da ihre Qualitäten noch mehr zu Geltung bringen kann. Klar, eine Sydney Lohmann oder auch eine Linda Dahlmann, die jetzt im Rückspiel keine Rolle gespielt hat. Das sind auch Spielerinnen, die da eingesetzt werden können, aber ja, die Zehnerposition ist so ein bisschen noch bei mir ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob ihr da jemanden klar habt, wo ihr sagt, die ist da in der Pole Position für euch, aber ja, das sind so meine Gedanken.
Das darf Max sagen.
Naja, also natürlich muss ich Laura Freigang erwähnen, das ist meine Pflicht als Moderator hier, aber es wäre auch völlig falsch, die Leistung von Linda Dahlmann klein zu reden, die ja auch jetzt nicht nur jetzt bei der Maßnahme, sondern auch in den Spielen zuvor, war das in den Niederlanden, glaube ich, wo sie so fantastisch gespielt hat, müsste ich nochmal meine Notizen gucken. Also da sehe ich wenig Probleme, ich bin aber ja auch bekennendes Mitglied des Elisa Sens Fanclubs, deswegen war das schon ein kleiner Stich, Noah, als du dann gesagt hast, na, Nüsken neben Oberdorf, bei Sjoke Nüsken will ich nicht schlecht reden, aber der Grund, warum ich sie nicht genannt hätte, wäre das Hinspiel gewesen, wo sie eben auch keine Lösung gefunden hat in der ersten Hälfte. Da hat sie ja von Beginn an gespielt. Ich finde es lohnenswert, den Kader des deutschen Teams auch nach Profilen sich anzugucken. Also wie viele Dribblerinnen gibt's, wie viele, die eher über den Pass kommen, wie viele, die über Luftduelle und Zweikampfstärke und so weiter und so fort kommen. Und ich glaube, da ist Elisa Sens schon eine Spielerin, die an manchen Checkboxes den Haken setzen kann, die andere Spielerinnen vielleicht auslassen. Deswegen glaube ich, muss sie eigentlich immer mit dabei sein im Kader und dann vielleicht auch je nach Gegner könnte man sie mit reinwerfen. Ich finde aber, dass sie schon auch, also vor allem im Hinspiel hat sie wirklich eine gute Rolle gespielt und schafft es eigentlich auch ganz gut, diesen großen Raum abzudecken, den sie dann
bekommt. Aber wenn du mir zugehört hast, dann habe ich ja auch nicht gesagt, dass Sens rausrotieren muss, sondern ich habe sie ja nur auf der Position ein bisschen verschoben.
Ja, genau, aber da, ja, die Zehnerinnen-Position, ich glaube, da wird man viel drüber sprechen, aber das wäre zum Beispiel auch sowas, wo man mal drüber nachdenken könnte, wie viel könnte gewonnen werden, wenn man vielleicht die Mittelstürmerin-Position und die Zehnerin-Position jetzt einloggt und sagt, okay, wir legen uns jetzt fest, so schwierig es ist, weil die Auswahl ist groß, aber zu sagen, okay, dieses Pärchen wird dort spielen, denn die werden viel miteinander zu tun haben. Und da könnte es sich ja auch lohnen, wenn die sich aufeinander einspielen. Aber das hatten wir ja schon mal. Ich glaube, dass wir das Sportliche eigentlich ganz gut umrissen haben. Bin gespannt, ob das jetzt zu kritisch war. Christian Wück, falls Sie es hören, können Sie sich ja nochmal kurz melden. Kontaktmöglichkeiten gibt es in den Shownotes. Jetzt müssen wir aber noch kurz über die Übertragung sprechen. Wer von euch hat denn die Übertragung im Kika gesehen von diesem Rückspiel? Bin ich jetzt der Einzige? Anna, du auch nicht?
Ich habe es mir aufgenommen, aber ich hatte dann keine Zeit, mir nochmal Real Life die Berichterstattung anzugucken. Es tut mir leid.
Das hätte ich nie gedacht. Leute, ihr habt so einen Fehler gemacht. Da muss ich jetzt sagen, also dieses Spiel wurde parallel in der ARD übertragen und im Kika auch, also im Kinderfernsehen. Es gab 3 jugendliche ReporterInnen, die sich vorher bewerben durften, die dann dieses Spiel begleitet haben. Es gab eine, die hat auf dem Field, auf dem Feld Interviews geführt. Da gab es ein Halbzeitinterview mit Alex Popp, übrigens total interessant. Sie hat eigentlich dieselben Dinge gesagt wie immer. Sie war auch sehr kritisch, aber sie hat es wirklich gut verpackt. Also es war sehr, sehr Kika-kompatibel. Das fand ich ganz herausragend. Dann gab es einen, der hatte die Aufgabe, die wir bei den Olympischen Spielen so oft gesehen haben. Wir zeigen zwischendurch mal jubelnde Fans und die dürfen mal eine Laola anzeigen. Ihr erinnert euch alle an das legendäre Spiel in Marseille, wo wir mehr ZuschauerInnen gesehen haben als Spielerinnen. Und dann gab es noch Niklas, der hat zusammen mit Steffi Bartschik kommentiert. Und die drei haben einen so fantastischen Job gemacht und Niklas war ein so unglaublich gut vorbereiteter Kommentator, hat das sehr, sehr gut kommentiert. Also ich war vollauf begeistert und als dann in der Halbzeitpause noch Bernd das Brot getanzt hat, vor den ZuschauerInnen. Das Einzige, was gefehlt hat, war mal kurz zu sehen, was eigentlich die Schotten gerade so denken, was hier passiert, weil die sehen einfach nur dieses tanzende Brot und ihnen fehlt quasi das, was wir, na, sagen wir es ehrlich, nach einer langen Party dann nachts uns nochmal angeguckt haben in unserer Jugend. Also es war ein fantastisches Erlebnis und das tut mir total, ich dachte, wir schwelgen jetzt ganz lange allein in Erinnerung an diese Übertragung, aber dann bin ich da wohl mit meinen Erinnerungen allein. Schade.
Ich glaube, mit Bernd Neuendorf, Bernd Schmelzer und Bernd das Brot waren so viele Bernds in tragenden Rollen bei dem Spiel, wie lange nicht mehr bei einem deutschen Länderspiel der Frauen.
Ich dachte, du sagst jetzt wie sonst auf Chefetagen
bei, ja, eben, ich dachte auch, das war ja fast. Aber wirklich. Und wir machen jetzt lieber auch kein Ranking dieser Bernds. Das führt nur zu bösem Blut. Das möchte ich an der Stelle nicht machen. Na gut, ansonsten sei natürlich noch erwähnt, es war auch der Abschied für Alex Popp und Lina Magul, dass das...
Almut Schuld, meinst du?
Und Entschuldigung, ja, Almut Schuld. Ja, danke, da hast du mich gerettet. Das siehst du mal.
Ja, aber so wie du Almut Schuld vergessen hast, hat ja Klaus Lufen bei seiner Anmoderation Lina Magul vergessen. Und Alex Popp, die du gerade erwähnt hast, musste ihn nochmal dran erinnern.
Ja, und wer das jetzt noch verstanden hat, was da gerade passiert ist in den letzten 30 Sekunden, der hat wirklich auch nach über einer Stunde Rasenfunk noch eine sehr gute Konzentrationsfähigkeit. Ihr drei, das war wie immer eine große Freude, mit euch zu sprechen. Herzlichen Dank an Anna Dreher und hier der Hinweis natürlich auch zu hören im und nun zum Sport-Podcast von der SZ. Sehr, sehr schöne Themenauswahl zuletzt, habe ich sehr gerne gehört, Anna. Danke dir.
Vielen Dank.
Und ganz fantastisches Bild natürlich hinter dir. Das vermissen wir bei Jana Lange, freuen uns aber, dass sie jetzt so vielfältige Möglichkeiten hat, an ihrem Schreibtisch zu sitzen oder eben auch nicht. Danke dir, liebe Jana.
Ja, wie immer sehr gerne.
Und herzlichen Dank an Noah Platschko, der Mann, der, ich weiß nicht, ob ihr es raushören könntet, eine leichte Affinität zum Schwabenland hat. Du versteckst es wirklich immer sehr gut in den Sendungen, aber manchmal rutscht dir was raus. Danke dir, lieber Noah.
Ja, ich spreche ja von Haus aus kein Schwäbisch, da meine Eltern einen polnischen Migrationshintergrund haben, aber ich kann ins Schwäbisch rüberwechseln, das ist kein Problem. Und ich würde gerne am Ende noch sagen, mir hole der Pokal, gell? Wisst ihr doch Bescheid?
Also, er ist anscheinend doch auf der 10-Skala angelangt, denn du hast natürlich vom UEM-Pokal gesprochen. Anders kann es ja nicht gemeint
sein. VfB Stuttgart, DFB-Pokal der Herren, 24. Mai, Berlin. Kommt alle nach Berlin. Es wird unvergesslich. Ohne Scheiß. Kommt alle. Danke.
Okay. Und kommt auch nach Köln, zu Bayern gegen Werder Bremen, denn das dürfte auch ein interessantes DFB-Pokalfinale werden. Aber jetzt, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer wissen es einzuschätzen. Also herzlichen Dank an euch drei und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles, was wir hier im Rasenfunk machen, ist von euch finanziert. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und wir weiter Paywall-, Werbe- und sponsorenfrei bleiben können. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei mit einem L und 2P, A Dick Called Moby, Markus Füchsle, Winton Rufer, da haben wir ja Werder, Andi und Reinhard, ganz herzlichen Dank für euren Support. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann könnt ihr das sehr gerne loswerden unter mitmachen.rasenfunk.de und abonniert doch auch sehr gerne die anderen Feeds des Rasenfunks. Wir sprechen über die Bundesliga der Frauen, die Bundesliga der Männer, in der Ligatour über die zweite Liga der Männer und europäischen Topfußball. Und im Tribünengespräch-Feed, da werden jetzt zwei Folgen erscheinen und eine davon wird sich auch mit Frauen in den Strukturen des Fußballs befassen. Vielleicht für euch hörenswert. In diesem Sinne, bleibt gesund und uns gewogen. Bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.